RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen, mit denen das Land 3 Jahre lang unterstützt wurde. Um Mitternacht sind nach Angaben der EU-Kommission Übergangsregelungen in Kraft getreten, die andauern sollen, bis Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen abgeschlossen sind. Die EU hatte rund 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 ukrainische Waren von Zöllen befreit. Seit Mitternacht gelten wieder Zollkontingente für Erzeugnisse aus der Ukraine. Nach dem kompletten Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird heute der Autoverkehr an der gesperrten Kreuzung schrittweise wieder aufgenommen. Ab etwa 14 Uhr solle zunächst die Verbindungsachse zwischen Treskoallee und Edisonstraße jeweils einspurig zur Verfügung stehen. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Svetlana Oheim.
Ab morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskoallee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich zurückerobert. Sie bezwangen den VfL Gummersbach zu Hause mit 45:35. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts meist trocken, gegen Morgen im Westen örtlich Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 12 Grad. Am Tage ist es bedeckt mit leichtem Regen. Später gibt's Nebenschauern, gelegentlich auch Auflockerungen. Alles bei maximal 21 bis 24 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Achtung, Falschfahrer auf der B2 Weilheim Mittenwald. Zwischen dem Anschluss zur A95 und Garmisch-Partenkirchen kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B2 Weilheim Mittenwald. Zwischen dem Anschluss zur A95 und Garmisch-Partenkirchen Falschfahrer. Vorsicht in beiden Richtungen. Die A2 Oberhausen Richtung Dortmund ist zwischen Gelsenkirchen-Bur und Herten nach einem Unfall noch eine Stunde gesperrt. Dadurch staut es sich. Die Umleitung führt über die U55. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamm-Minkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Nochmal A3 Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben 3 Kilometer Stau. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73 und bitte nicht dem Navi folgen. Und Richtung München über die U24 und U22. Und nach Berlin die A113 Neukölln-Schönefeld ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Bis 5 Uhr das Ganze.
Die ARD-Infonacht.
Und die startet just mit einer Entwarnung. Für die B2 Weilheim-Mittenwald kein Falschfahrer mehr zwischen Anschluss A95 und Garmisch-Partenkirchen. Und jetzt sagt Hallo aus Hamburg und gute Nacht, Peter Jagler. Ich sitze hier im NDR-Infostudio. Fünf Stunden Infonacht haben wir noch für Sie und diese Stunde starten wir mit dem gestrigen Top-Thema. Der Besuch des wichtigsten deutschen Politikers beim wohl wichtigsten Politiker der Welt, Bundeskanzler Friedrich Merz, zu Besuch im Oval Office bei seinem Amtskollegen Donald Trump. Aus Washington, Kerstin Klein.
Als der Bundeskanzler am Weißen Haus vorfährt, dürfte auch er gebannt haben. Wie wird der US-Präsident ihm begegnen? Doch schon der Empfang durch Trump vor der Tür, uneingeschränkt freundlich. Gefragt nach seinem Verhältnis zu den Deutschen, antwortet Trump: Wir lieben die Deutschen. Ähnlich freundlich geht es im Oval Office weiter. Merz überreicht Trump eine Kopie der Geburtsurkunde von dessen Großvater Friedrich. Geboren 1869 im pfälzischen Bad Dürkheim. Es wird einen Ehrenplatz bekommen. Sie lachen, Trump scherzt, die Atmosphäre scheint zu stimmen. Ich hatte schon mit dem Kanzler zu tun, man kann gut mit ihm. Er ist schwierig, das würde ich schon sagen. Kann ich das sagen? Du willst doch nicht, dass ich sage, du seist einfach. Zentrales Thema des anschließenden Gesprächs war wohl der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Ziel des Bundeskanzlers, den US-Präsidenten auf der Seite des Westens zu halten. Morgen ist der Jahrestag des D-Day, als die Amerikaner einst den Krieg in Europa beendeten. Das war kein angenehmer Tag für Sie. Nun, es war die Befreiung meines Landes von der Nazi-Diktatur. Wir wissen, was wir Ihnen zu verdanken haben. Deshalb sage ich, Amerika ist nun erneut in einer sehr guten Position, auch diesen Krieg zu beenden. Trump legt sich nicht auf Sanktionen gegen Russland fest, aber lobt Deutschland für die Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben. Nach 2,5 Stunden und einem gemeinsamen Mittagessen verlässt der Bundeskanzler das Weiße Haus wieder. Zeigt sich im Anschluss im ARD-Interview mit dem Verlauf zufrieden.
Ich fahre zurück mit dem Gefühl, dass ich mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem ich auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen kann. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, auch in der unterschiedlichen Karriere, die wir gemacht haben zwischen Politik und Wirtschaft. Das bringt ja auch ein bisschen zusammen und ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir jederzeit telefonieren können.
Schon bald werden Merz und Trump erneut aufeinandertreffen. Mitte Juni beim G7-Gipfel in Kanada.
Tja, und über diesen wichtigen Besuch hat mein Kollege Helge Fuß von den ARD-Tagesthemen mit Markus Preis, unserem ARD-Korrespondenten, gesprochen und ihn gefragt, wie er das Treffen im Oval Office erlebt hat.
Ich glaube, das ist ein Moment, der gerade für Friedrich Merz, für den Bundeskanzler, mit großer Spannung begonnen hat. Man merkte das, als er das Begrüßungsgeschenk überreichte, eine Geburtsurkunde des Großvaters von Donald Trump, wo man richtig gemerkt hat, das Geschenk hat zwar einen goldenen Raben, aber kommt das jetzt wirklich so gut beim US-Präsidenten an? Es kam gut an und entsprechend war dann auch die Stimmung. Trump hat Friedrich Merz sehr, sehr freundlich begrüßt, hat ihm gratuliert zum Wahlsieg und das Gespräch hat dann eben eine sehr, ja, fast freundliche Atmosphäre genommen, Austausch, auch mal eine spitze Bemerkung, ohne dass es eben in irgendwas Aggressives gegangen wäre. Also eine Atmosphäre, die, glaube ich, Friedrich Merz sich in gewisser Weise nicht hätte besser vorstellen können.
Dieses Treffen mit dem US-Präsidenten, das war sicherlich der wichtigste Termin für Merz, aber für ihn stehen noch weitere Gespräche in Washington an.
Wird er sich noch am Kongress mit Senatoren treffen? Warum ist das wichtig? Im Senat werden Gesetze erarbeitet, um Russland nochmal mit weiteren Sanktionen womöglich unter Druck zu setzen. Das wurde heute auch im Oval Office angesprochen. Trump hat gesagt, er hält da am Ende die Fäden in der Hand. Er entscheidet, wann sozusagen die Deadline ist, nochmal härter vorzugehen, wenn man das denn macht. Aber für den Bundeskanzler ist natürlich wichtig, diesen Kontakt zu halten zu den Senatoren, weil die am Ende sozusagen die Gesetzgebungsarbeit dafür machen.
Treffen und dieser Tag mit Trump verlief also harmonisch. Reicht das aber schon für berechtigte Hoffnung, dass die USA künftig wieder eng an der Seite Europas und der Ukraine stehen?
Also ich glaube, weltweit ist bekannt, dass sich die Meinung von Donald Trump auch sehr, sehr schnell ändern kann. Für die Bundesregierung ist das heute sicher ein guter Start gewesen. Vor allen Dingen eben, dass dieser Termin nicht zu einem Eklat geworden ist. Also dass sich die Beziehungen nicht deutlich verschlechtert haben, sondern im Gegenteil sind eigentlich verbessert. Ist das jetzt für immer? Da ist man vorsichtig und weise genug zu wissen, dass sich das immer ändern kann. Und das gilt gerade für die Frage der Unterstützung der Ukraine durch die USA. Da höre ich auch aus der Delegation, dass man da den Eindruck hatte, da ist Trump an dem Punkt, wo er im Prinzip jetzt sozusagen sich entscheidet, wie er mit Putin umgehen will. Und da ist es wichtig, dass er heute zumindest auch die Interessen der Ukraine ernst genommen hat, auch darüber gesprochen hat, dass da sehr, sehr viele Menschen sterben. Und das hat man als positiv für den Moment gesehen.
Soweit die Einschätzungen von unserem ARD-Berlin-Korrespondenten Markus Preis, der mit dem Bundeskanzler nach Washington geflogen ist.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Gestern war unser Nachrichtentag hier in der ARD. Einen Tag lang gab es Einblicke in die Redaktionsarbeit. Wir wollten Ihnen zeigen, wie Journalismus funktioniert und auch erklären, wie der Weg bis zur Berichterstattung aussieht, also die Recherche. Einer, der sich damit sehr gut auskennt, ist Antonius Kempmann aus dem NDR-Investigativteam. Er war unter anderem an der Recherche zu den Panama Papers beteiligt oder jüngst an der Berichterstattung zur russischen Schattenflotte. Meine Kollegin Liane Kossmann hat ihn gefragt, wie es gelingt, bei jahrelangen Recherchen nicht den Fokus zu verlieren.
Das ist in der Tat eine große Herausforderung, weil wir ja als Investigativjournalisten gehalten sind, uns tief einzugraben in Themen und auch jeden Stein umzudrehen und Wege zu gehen, die aktuellen Kollegen nicht gehen können. Und da helfen eigentlich zwei Dinge. Zum einen hilft die Recherche selbst, weil das Thema dadurch immer klarer wird und dass man nach einem Monat, nach zwei Monaten Dinge besser versteht, dass man es klarer sieht und auch eher sieht, was der Kern der Geschichte ist. Und zum anderen ist es so, dass Investigativjournalismus eigentlich immer im Team läuft. Also da läuft keiner alleine los. Es gibt also immer Korrekturmaßnahmen, dass man mit Kollegen oder Redakteuren redet und dass die einem auch sanft darauf hinweisen und sagen, schau mal, hier hast du jetzt sehr viel Zeit verbracht, da geht es nicht weiter, schau dann auch mal hier. Also es ist eine kollaborative Anstrengung und sonst würde man sich, glaube ich, auch verlieren in den Themen.
Oft genug, beispielsweise bei der Recherche zu den Panama Papers, sitzt ihr ja auch vor riesigen Datenbergen. Wie geht ihr da vor? Wie sichtet ihr sowas?
Ja, das fing so in den 2010er Jahren an, in der Zeit der großen Leaks, also als Leute, Journalisten große Datenmengen zur Verfügung gestellt haben. Da wurde es sehr schnell klar, dass wir da über Datenmengen reden, die Menschen gar nicht mehr lesen können. Mittlerweile auch bei Untersuchungsausschüssen, bei großen Gerichtsverfahren. Da reden wir über Prozessakten, die dann über 1 Million Seiten haben auf einmal. Also das übersteigt die Möglichkeit des Einzelnen, das zu lesen. Das heißt, jedes investigativ-journalistische Team braucht mittlerweile mindestens eine Person, die technisch versiert ist, die mit Hilfe von Computern schafft, diese großen Datenmengen aufzubereiten und lesbar zu machen. Sonst könnten wir das alles gar nicht mehr verdauen.
Ihr stellt natürlich vielen Menschen viele Fragen, aber ihr arbeitet ja auch mit Informationen, die man nicht einfach durch bloßes Nachfragen bekommt. Wie kriegt ihr also eure Informationen, zum Beispiel diese Datensätze oder Aussagen von Beteiligten, die lieber auch nicht genannt werden wollen?
Also neben dem Technischen, was in den letzten Jahren sehr stark in den Vordergrund gerückt ist, also auch zum Beispiel durch die Snowden-Veröffentlichungen, da hat man sehr viel auf das Technische geschaut, auch die Journalisten haben sich technisch ertüchtigt. Aber da muss man doch sagen, dass nach wie vor ist es so, dass man ohne den ganz klassischen Journalismus, also ohne die menschlichen Quellen, ohne die Menschen, die einem helfen, das einzuordnen, zu verstehen, was man da eigentlich in den Händen hat, dass man ohne die nach wie vor nicht auskommt. Das heißt, neben der Befassung und dem tief sich einlesen oder so, muss man dann zu einem bestimmten Punkt rausgehen und sich die Leute suchen, die sich am besten damit auskennen. Denn sonst arbeitet man im luftleeren Raum. Und diese Leute sind auch oft bereit, einem zu helfen, oft unter der Voraussetzung, dass sie nicht genannt werden. Und daran halten wir uns natürlich auch strikt.
Ja, was ist mit Quellen, die geschützt werden müssen? Wie geht ihr da vor?
Also der Quellenschutz hat ja die allerhöchste Priorität, denn ohne Quellen läuft im Journalismus nichts. Also wenn Leute uns nichts zur Verfügung stellen würden, mit uns nicht sprechen würden, wenn sie Angst haben müssten, dass das rauskommt, dass sie uns helfen, Dinge zu verstehen, dann könnten wir gar nicht arbeiten. Das heißt, die größte Mühe geht da rein, also die Anonymität zu gewährleisten von Quellen. Das heißt zum Beispiel verschlüsselte Kommunikation. Das heißt natürlich aber auch, sich an Absprachen zu halten, Menschen nicht zu nennen. Auch die Information auf eine Art und Weise zu präsentieren, die keine Rückschlüsse auf die Herkunft der Quelle zulässt. Und bisher haben wir da einen sehr guten Track Record und haben in den letzten 15 Jahren, wo wir das machen, sehr stark darauf geachtet, da keine Fehler zu machen. Und bisher hat es sehr gut funktioniert.
Der NDR bildet ja eine Recherchekooperation mit dem WDR und der Süddeutschen Zeitung. Wie genau funktioniert diese Zusammenarbeit?
Das ist so eine Zusammenarbeit, die sich auch ein bisschen aus der Notwendigkeit ergeben hat, darüber, was wir vorhin sprachen, dass die zu verarbeitenden Datenmengen, zum Beispiel bei den Panama Papers, so groß waren, dass es allen klar wurde, das kann auch eine einzelne Redaktion gar nicht mehr alleine stemmen. Und wenn man dann sieht, da sind Leute, die arbeiten in ähnlichen Dingen, in ähnlichen Methoden, dann kann man sich in diesem Verbund zu einzelnen Themen zusammenschließen und sagen, hier haben wir alle Zugänge, hier haben wir alle Möglichkeiten, hier haben wir alle Fähigkeiten und kann dann themenbezogen an einzelnen Dingen zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit kann eine unheimliche Kraft entwickeln. Also am Ende der Panama Papers haben dann 30 Kollegen und Kolleginnen an einem Thema gearbeitet. Und da kriegt man natürlich eine Recherchewucht und auch eine publizistische Kraft, die es dann überhaupt erst möglich macht, solche unheimlich komplexen Themen vernünftig zu bearbeiten und dann auch sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen.
Sagt der NDR-Investigativreporter Antonius Kempmann. Die Zeit, es ist 1.15 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Die Abgeordneten im Bundestag, die bekommen mehr Geld. Das wurde gestern beschlossen, und zwar von den Abgeordneten selbst. So sehen es die Regeln vor. Ihre Bezüge steigen schon zum 1. Juli um gut 600 Euro pro Monat. Daran gibt es Kritik. Gabor Hallers berichtet.
Das Thema ist heikel, das wissen auch die Politiker.
Birgt das natürlich auch ein hohes Verhetzungspotenzial,
sagt der CDU-Abgeordnete Hendrik Hoppenstedt.
Denn die große Mehrheit der arbeitenden Menschen in unserem Land können natürlich nicht über ihr eigenes Gehalt entscheiden.
Im Moment bekommen Abgeordnete 11.227,20 €. Das muss versteuert werden, und dazu gibt es Mittel, um zum Beispiel ein Büro zu finanzieren und Reisekosten. Gekoppelt sind die Diäten an die Löhne, heißt also, wenn die Menschen im Schnitt mehr verdienen, bekommen auch die Politiker mehr. Sinkt der durchschnittliche Lohn, sinken auch die Diäten. Das gab es zum Beispiel in der Corona-Pandemie. Nun aber geht es wieder um ein Plus.
Die Leute haben die Schnauze echt voll.
Das sagt Jan van Aken, Vorsitzender der Linken.
Wissen Sie, auf dem Bau wird auch hart gearbeitet. In der Kita wird auch hart gearbeitet. Und da kann niemand am ersten Tag auf einer neuen Baustelle hingehen, bevor die Arbeit überhaupt angefangen hat, sagen, ich erhöhe mir jetzt mal meinen Gehaltszettel. Das geht im wirklichen Leben nicht.
Doch geregelt ist, immer am Anfang einer Wahlperiode müssen die Abgeordneten abstimmen und entscheiden, ob die Diäten weiter an die Entwicklung der Löhne gekoppelt bleiben. Der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner warf SPD und Union vor, klammheimlich zu handeln.
Ihnen allen steht das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. Und wenn man sie anschaut, wer denkt da nicht an ein Diätenerhöhungskartell?
Für diese Aussage gab es eine Rüge vom Bundestagsvizepräsidenten.
Kartell, sei es Parteien, sei es jetzt in anderen Zusammenhängen,
ja, was habe ich nicht gemacht?
Der,
ich habe
der gefragt, politischen der Gegnerschaft denkt, gegenüber hier
daran
nicht
denken,
erwünscht
Herr Präsident,
ist. Deshalb,
spricht das für
ich
sie.
Spreche immer noch. Deshalb möchte ich Sie dafür rügen.
Für die SPD warb der Abgeordnete Johannes Fechner für die Erhöhung, sprach aber von einer Vorbildrolle der Politiker.
Wir müssen auch bei uns sparen. Und das haben wir getan. Ich darf daran erinnern, dass der Bundestag 103 Mitglieder weniger hat als in der letzten Wahlperiode.
Am Ende stimmten Union und SPD dafür, die Diäten zu erhöhen, ebenso die Grünen. Deren Abgeordneter Helge Limburg warnte davor, dass die Debatte in eine falsche Richtung gehen könnte.
Natürlich müssen wir den Mindestlohn in diesem Land erhöhen. Natürlich brauchen wir armutsfeste Renten. Nur all das, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat nichts mit diesem Mechanismus im Abgeordnetengesetz zu tun.
Das Parlament hat die Regelung bestätigt. Heißt, ab Juli bekommen Abgeordnete gut 11.800 € Diäten pro Monat.
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach, und sie klapperte überall und sorgte dafür, dass in Deutschland nicht Schmidt oder Meier, nein, Müller der häufigste Nachname ist. Aber was wissen Sie eigentlich noch über das Handwerk des Müllers? Am Pfingstmontag, also jetzt am Wochenende, ist Deutscher Mühlentag. Und unser Reporter Clemens Saarholz, der hat sich angeschaut, warum das alte Handwerk heute noch gebraucht wird. In der Schweppenburgmühle im Brohltal in der Nähe von Koblenz wird seit 650 Jahren Mehl gemahlen, ganz ohne Industrie, dafür mit viel Leidenschaft.
Die Schweppenburgmühle liegt im Brohltal, umgeben von Hügeln mit grünen Wäldern. Wenn man sie betritt, klappert es an allen Ecken und Enden. Man hört den Bach rauschen, der das 100 Jahre alte Mühlrad antreibt, und mittendrin steht Rainer Mosen, der schon seit 50 Jahren Müller aus Leidenschaft ist.
Ja, im Grunde genommen bin ich meinem Vater schon als Kind immer nachgelaufen in der Mühle. Ne? Hab dem quasi, wie man so sagt, an der Schürze gehangen. Ich habe das wirklich sehr gerne gemacht und mache das auch heute hier noch mit Leib und Seele, weil ich eben auch etwas herstelle, was eben vielen Leuten zugutekommt.
5 Etagen hat die Mühle. Im Keller bringt der Bach bis zu 40 PS auf die Walzstühle, in denen das Mehl aus dem Getreide herausgequetscht wird. Oben wird das Mehl gesiebt und hergestellt. Im Erdgeschoss wird das Mehl noch von Hand abgepackt und an die Kunden verkauft. Es ist aber nicht nur das Handwerk, was ihm Freude bereitet.
Du hast auf der einen Seite den Kontakt mit den Landwirten, das ist dann die Einkaufsseite. Und auf der Verkaufsseite hast du eben mit den Bäckern zu tun, den Privatkunden. Und da gibt es dann immer einen Austausch, da wird auch schon mal ein Witz erzählt. Und das ist eben das, was das Ganze ausmacht.
Vor der alten Schweppenburgmühle stehen schon die Leute Schlange. Zum Beispiel ein Hobbybäcker, der von weit her gekommen ist, um sein Mehl zu kaufen.
Weil ich hier die Erfahrung gemacht habe, dass das Mehl hier eine ganz andere Qualität hat als im Supermarkt. Das merken Sie beim Brotbacken, das merken Sie beim Kuchenbacken. Und ich komme aus der Nähe von Köln und fahre deswegen ganz gerne hierhin.
Die Schweppenburgmühle in Prohlützing hat eine 650 Jahre lange Geschichte. Seit 1913 wird sie von der Familie Mosen betrieben. Und damit ist sie eine Rarität in Rheinland-Pfalz.
Wir sind im Kreis Ahrweiler. Die letzte Mühle auf der anderen Bachseite ist teilweise schon der Kreis Main. In dem gibt es auch keine produzierende Mühle mehr.
Sehr bedauerlich, findet er. Denn das Müllerhandwerk hat eine mehr als 3000 Jahre alte Tradition.
Müller ist im Grunde genommen eines der ältesten Handwerke überhaupt. Und weil es eben so wenig Müller nur noch gibt, müsste man die eigentlich unter Artenschutz stellen.
Der Stichtag.
Und da geht es heute um einen der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Vor 150 Jahren wurde Thomas Mann geboren. Katrin Krämer mit einem Porträt.
Mann, Mann, Mann. Der Schöpfer so monumentaler Werke wie die Buddenbrooks, der Zauberberg und Josef und seine Brüder. Der Literaturnobelpreisträger von 1929 hat so viele Facetten, dass jede Jubiläumschronik schnell an ihre Grenzen kommt. Immerhin kann man den roten Faden sehen, der sich durch Manns Leben zieht. Seine innere Zerrissenheit. Was sein literarisches Schaffen betrifft, leidet er gehörig an Selbstzweifeln. Auch sein Gefühlsleben reibt ihn auf. Immer wieder fühlt er sich von oft viel jüngeren Männern angezogen. Unter anderem beschreibt er die Qualen verbotener Sehnsüchte in seiner Novelle Tod in Venedig von 1912.
Später lag Taggio vom Bade ausruhend im Sand, gehüllt in sein weißes Laken. Und auch wenn Aschenbach ihn nicht betrachtete, vergaß er fast niemals, dass jener dort lag.
Aber trotz seiner ausgeprägten homoerotischen Neigungen verliebt sich Thomas Mann in eine Münchnerin aus reichem Hause. 1905 heiratet er Katja Pringsheim. Das Leben mit ihr und den gemeinsamen 6 Kindern gibt ihm, dem Zauberer, wie sie ihn nennen, einerseits die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. Andererseits hindert ihn der Trubel im Haus oft am Schreiben. Wenn's ganz schlimm wird, dreht er eben das Grammophon auf, um seinen Lieblingskomponisten Richard Wagner zu hören. Paul Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck geboren. In der großbürgerlichen Kaufmannsvilla mangelt es ihm und seinen Geschwistern an nichts. Nach dem Tod des Vaters, Thomas ist 16, zieht die Mutter mit den jüngeren Geschwistern nach München. Thomas bleibt in Lübeck, um noch ein Schuljahr nachzuholen. Das Abitur macht er nicht. 1901, erst 26, erscheint sein erster Roman, Die Buddenbrooks.
Ich glaubte nicht, dass ich es je mit einer großen Komposition würde aufnehmen können und wollen.
Einige Hafenarbeiter, die im Dienste des Konsuls standen, nahmen ihre Mützen ab. Man machte sich aufmerksam, stieß sich in die Seiten und sagte gedämpft, das Konsul Buddenbrook.
Für die Geschichte über den Verfall einer Lübecker Kaufmannsfamilie, der in seiner Heimatstadt für einen Skandal sorgt, bekommt Thomas Mann den Nobelpreis. Aber er schreibt nicht nur brillante, elegante und sehr unterhaltsame Literatur, er veröffentlicht auch politische Schriften. 1918 wettert er noch mit seinen Betrachtungen eines Unpolitischen mit patriotischem Eifer gegen den Demokratismus. Empört sich dann aber über die kulturzerstörerische und menschenverachtende Barbarei der Nationalsozialisten. 1933 emigriert er in die Schweiz, 1938 in die USA. Von hier wendet er sich während des Zweiten Weltkriegs in Radioansprachen an die deutschen Hörer.
Euch zu warnen ist der einzige Dienst,
den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann.
Nach der Kapitulation kommt Thomas Mann 1949 nach Frankfurt und Weimar, wo er den Goethe-Nationalpreis bekommt. Er wird aber nicht nur bejubelt, sondern wegen seiner Belehrungen aus dem fernen Amerika auch angefeindet. Im August 1955, also kurz nach seinem 80. Geburtstag, stirbt Thomas Mann in Zürich, wo er und Katja seit 1952 lebten. Geboren wurde der mannigfaltige Magier, der Schriftsteller, politische Denker, der zerrissene Mensch, der Mann mit den vielen Facetten, dem man in dieser kurzen Zeit kaum gerecht werden kann, heute vor 150 Jahren.
Und über den berichtete Katrin Krämer.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seib. Es war ein echtes Spektakel. Im zweiten Halbfinale der Fußball Nations League hat Spanien Frankreich geschlagen mit 5:4 in einem furiosen Spiel. Die Spanier treffen im Endspiel nun auf Portugal. Die Einzelheiten aus Stuttgart hat Jens-Jörg Rieck.
Was für ein Geschenk. 9 Tore, Technik, Tempo und Spannung über 90 Minuten machen das Duell zwischen Spanien und Frankreich zu einem der besten Fußballspiele der letzten Jahre. Am Ende gewinnt der Rekordeuropameister um Doppeltorschützen Lamine Jamal gegen nie aufsteckende Franzosen mit 5:4 und steht am Sonntag im Endspiel gegen Portugal. Frankreich, das in der Form als klarer Favorit ins Spiel um Platz 3 gegen Deutschland geht, hatte aber genauso großen Anteil am Fußballspektakel am Neckar.
Das Finale der Nations League heißt also Spanien gegen Portugal. Deutschland trifft im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Beide Partien finden am Sonntag statt. Einen echten Showdown gibt es am Sonntag auch in der Handball-Bundesliga, denn dann findet der letzte Spieltag statt und das Meisterschaftsrennen, das ist immer noch völlig offen. Die besten Chancen haben die Füchse Berlin, denn die Berliner gewannen am Abend mit 45:35 gegen Gummersbach und liegen nun wieder einen Punkt vor Titelverteidiger Magdeburg. Die Füchse spielen bei den Rhein-Neckar-Löwen und die Magdeburger in Bietigheim. Bei den French Open in Paris steht derweil das Frauenfinale fest. Die Tennis-Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka trifft auf die Nummer 2 der Welt, die US-Amerikanerin Coco Gauff. Sabalenka gewann ihr Halbfinale gegen die Titelverteidigerin Iga Świątek in 3 Sätzen. Ihre Überlegenheit zeigte sie vor allem im dritten Satz. Den gewann sie mit 6:0 und steht nun erstmals im Finale der French Open. Coco Gauff hingegen bezwang klar und auch mühelos die große Überraschung des Turniers, die Französin Louise Boisson. Für Gauff wird es das zweite Endspiel in Paris nach 2022. Bei Boisson ist die Frage, wie es für sie nun weitergeht. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War das eine Eintagsfliege oder wird man von der Französin in Zukunft noch mehr hören?
Also ich glaube eher Letzteres, weil das hier ein Schub war. Sie ist mit 22 Jahren noch am Beginn ihrer Karriere, hat noch alle Chancen und hat jetzt natürlich Blut geleckt. Zum einen hat sie bewiesen, sich selbst auch, was sie eigentlich drauf hat. Sie wird also künftig mit mehr Selbstbewusstsein auftreten. Zum anderen macht sie jetzt einen Riesensprung in der Weltrangliste um etwa 300 Plätze nach vorn, ist jetzt die neue Nummer 1 in Frankreich. Und zudem mit dem Preisgeld von knapp 700.000 Euro hat sie eine neue finanzielle Basis. Sie kann ihr Tennis damit professionalisieren, strukturieren. Die schafft sich damit ganz andere Perspektiven. Teilweise war sie ja auch in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen überfordert. Aber auch hier wird sie gelernt haben, auch mit Trubel und Rampenlicht umzugehen. Insgesamt also alles positiv und deswegen glaube ich, dass Louise Boisson aus Dijon, Frankreich, auf dem Weg nach vorne ist und sich durchaus in den, sagen wir mal, Top 50 etablieren kann.
Nur fürs Finale hat es zumindest dieses Mal noch nicht gereicht. Wer ins Endspiel der Männer einzieht, das entscheidet sich nun in den beiden Halbfinalduellen zwischen Musetti und Alcaraz und Sinner und Djokovic. Den ehemaligen deutschen Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm zieht es derweil in die USA. Ab der kommenden Saison übernimmt er an der Bande der Boston Bruins. Er sei unglaublich geehrt, sagte Sturm, der die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft 2018 überraschend zu Olympiasilber geführt hatte. Gleich 3 Medaillen hat Clara Bleier bei den Europameisterschaften im Synchronschwimmen auf Madeira gewonnen. Nach Gold in der freien Kür und Bronze im Duett gewann sie zum EM-Abschluss in der technischen Kür des Solo-Wettbewerbs ebenfalls Bronze.
Max Seib war das aus der Sportredaktion. Knappe 1,5 Minuten noch, dann gibt's hier die Nachrichten um 9:30, wie immer. Und danach hören wir uns wieder. Erst der Blick auf die Straßen und dann schauen wir nach Berlin. Da war nämlich der israelische Außenminister zu Gast, Außenminister Saar in Berlin. Und was unser Außenminister ihm mitgegeben hat, Dazu gleich mehr hier in der ARD-Infonacht.
Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Ronald Lessig. Bundeskanzler Merz hat ein positives Fazit seines Antrittsbesuchs bei US-Präsident Trump gezogen. Merz nannte die Gesprächsatmosphäre im Weißen Haus außerordentlich gut. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Former.
In der ARD sagte der Kanzler, er habe mit Trump über sehr viele Themen gesprochen und der US-Präsident sei sehr interessiert an Deutschland gewesen. Trump habe auch seine Einladung angenommen, nach Deutschland zu kommen, wann sei noch unklar. Insgesamt, so Merz, gäbe es nun ein Fundament für sehr gute persönliche, aber auch politisch zielführende Gespräche, zum Beispiel in Handelsfragen. Trump sagte bei dem Treffen, er strebe eine großartige Beziehung zu Deutschland an und lobte unter anderem die geplante Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben.
Der Streit zwischen US-Präsident Trump und Tech-Milliardär Elon Musk eskaliert. Begonnen hatte es mit Differenzen über das von Trump geplante Steuergesetz, das Musk öffentlich kritisiert. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Musk postet, ohne ihn hätte Trump nie die Wahl gewonnen und droht damit, eine eigene, neue politische Partei in den USA zu gründen. Trump gibt zurück, Musks Firmen könnten weitere Fördergelder und Regierungsaufträge verlieren. Musk wiederum droht, keine US-Astronauten mehr ins All zu fliegen, vor dem Hintergrund, dass die USA mangels Alternativen derzeit auf die SpaceX-Raumschiffe angewiesen sind.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen. Um Mitternacht sind Übergangsregeln in Kraft getreten. Sie sollen so lange gelten, bis es ein neues Handelsabkommen gibt. Die EU hatte ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges zu stärken. Die Bauern im Osten der EU kritisieren die Zollbefreiung. Sie beklagen eine unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will mehr Schutzräume in Deutschland schaffen. Grund ist die wachsende Sorge, Russland könne in einigen Jahren ein NATO-Land angreifen. Der Präsident des Bundesamtes Tiesler sagte der Süddeutschen Zeitung, neue Bunkeranlagen würden viel Geld und Zeit kosten. Deshalb sollten schon vorhandene Tunnel, U-Bahnhöfe, öffentliche Tiefgaragen und Keller umfunktioniert werden. So würden schnell 1 Million Schutzplätze geschaffen. Im Sommer will das Amt ein entsprechendes Konzept vorlegen. Das Wetter in Deutschland. Es ist wechselnd bewölkt, es gibt stellenweise Schauer bei 16 bis 7 Grad. Tagsüber mehr Wolken als Sonne, im Verlauf Schauer, im Südwesten trocken, bei 15 bis 24 Grad. Am Freitag und Sonnabend unbeständiges Schauerwetter, am Sonnabend teilweise mit Gewittern, bei 16 bis 26 Grad. Und das waren die Nachrichten.
Danke dir, Ronald. Und jetzt der Blick auf die Straßen.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Der beginnt mit der A2 Oberhausen Richtung Dortmund. Die ist noch eine halbe Stunde gesperrt, und zwar zwischen Gelsenkirchen-Buer und Herten nach einem Unfall. Es staut sich dort und die Umleitung führt über die U55. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Hamminkeln und Rees wegen Bergungsarbeiten gesperrt und gleiche Autobahn, aber weiter südlich. Passau Richtung Linz zwischen Pocking und Suben 3 Kilometer Stau. Und wir bleiben im Süden. Die A8 München-Salzburg ist zwischen Rosenheim Rosenheim und Rohrdorf wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen noch bis 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt Richtung Salzburg über die U73 und da bitte nicht dem Navi folgen. Und Richtung München über die U24 und U22. Und jetzt geht's in den Osten nach Berlin. Die A113 Neukölln-Schönefeld. Die ist in Höhe Schönefeld-Nord nach einem Unfall in beiden Richtungen bis ca. 5 Uhr gesperrt. Fahren Sie vorsichtig.
Die ARD-Infonacht.
Peter Jagler sagt Hallo aus dem Studio hier von NDR Info. Es gibt Gespräche und es gibt Treffen, die sind nicht einfach. Und jetzt denken Sie sicherlich heute oder beziehungsweise gestern an das Treffen von Merz und Trump im Weißen Haus. Ja, das war sicherlich so ein Treffen, was nicht ganz so leicht war. Aber ein anderes Treffen, was auch ein bisschen kompliziert sein könnte oder gewesen sein könnte, das fand gestern in Berlin statt. Israels Außenminister Gideon Saar, der war zu Besuch in unserer deutschen Hauptstadt. Und sein Gastgeber, der Bundesaußenminister Johann Wadephul, der setzte dabei seine neue Linie der öffentlichen Klarheit gegenüber dem Freund fort. Das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza und der israelischen Regierung im Westjordanland, das sei ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Wir lehnen das ab, sagte er. Schnörkellose Aussagen des CDU-Politikers. Auch der Bundestag befasste sich mit der humanitären Lage im umkämpften Gazastreifen. Und Markus Sambale fasst das für uns zusammen.
Warum das Verhältnis zu Israel so sensibel ist, das wird bei der Zeremonie am Berliner Holocaust-Mahnmal deutlich, an dem riesigen Feld aus grauen Betonstielen, nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Johann Wadephul, der deutsche Außenminister, und sein israelischer Kollege Gideon Saar legen dort gemeinsam Blumenkränze nieder, 80 Jahre nach dem Holocaust.
I stand here 80 years after the end of the Holocaust.
An diesem Ort in der Mitte Berlins gedenken wir heute gemeinsam der 6 Millionen Opfer der Shoah.
Dass sich deshalb Deutschland verpflichtet fühlt für Israels Sicherheit, das ist die deutsche Staatsraison. Sie ist zum Dilemma geworden für die Bundesregierung. Je härter Israel im Gazastreifen angreift, je mehr die 2 Millionen Menschen dort leiden. Selbst Kanzler Merz hat vor kurzem durchblicken lassen, dass er zunehmend die Geduld verliert und das Verständnis für Israels Regierung. Während sich die beiden Minister im Auswärtigen Amt hier in Berlin zum vertraulichen Gespräch treffen, draußen vorm Gebäude eine kleine Protestkundgebung. Mit dabei Julia Duchow von Amnesty International.
Ich fordere von Herrn Wadephul, dass er den Außenminister der israelischen Regierung darauf hinweist, dass die israelische Regierung Kriegsverbrechen begeht, dass es einen Waffenstillstand braucht, und zwar einen nachhaltigen, sofortigen, und dass Rüstungsexporte gestoppt werden nach Israel.
Auf der späteren Pressekonferenz der Minister wird aber deutlich, Außenminister Wadephul verpackt seine Kritik und Forderungen, wie so oft, vor allem in die Formulierung extreme Sorge.
Diese Bilder aus Gaza sind schockierend und sie zeigen, was im Moment nach humanitärer Hilfe nach Gaza gelangt, das ist zu wenig.
Drohungen mit Konsequenzen, wenn Israel nicht einlenkt, kommen aber nicht vom CDU-Außenminister. Der eigene Koalitionspartner geht da weiter. Im Bundestag fordert der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic, deutsche Waffenlieferungen an Israel an Bedingungen zu knüpfen.
Zu überprüfen, ob deutsche Waffen verwendet werden, um einen Staat zu schützen vor Terrorismus und Krieg, oder ob deutsche Waffen verwendet werden zum Bruch von Völkerrecht und zur Intensivierung und zur Verschlechterung der humanitären Lage.
Auch Wadephul hatte kürzlich noch in einem Interview angekündigt, bei Waffenexporten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu prüfen. Diese Einschränkung lässt er nun weg. Er weist auf die Bedrohung Israels durch Terrorgruppen in der Region und den Iran hin.
Selbstverständlich wird Israel sich gegen diese Gewalt verteidigen können müssen. Und deswegen natürlich wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferungen weiter unterstützen. Das stand nie im Zweifel.
Der israelische Außenminister Saar lässt bei seinem Berlin-Besuch die meisten Vorwürfe gegen seine Regierung ohnehin abprallen und stellt fest,
die israelische Armee, die die moralischste Armee der Welt ist, kämpft diesen Krieg entsprechend dem internationalen Recht.
Ein großer Teil der deutschen Gesellschaft sieht das anders, zeigt gerade erst der ARD-Deutschland-Trend. Der Unmut wächst. Doch die Bundesregierung verschärft den Druck auf die israelische Regierung derzeit nicht.
Wirtschaft.
Wer nach dem Abitur studieren will, der muss für einige Studiengänge in Deutschland ja gute Noten aufweisen, sonst wird er gar nicht erst zugelassen, beziehungsweise braucht zahlreiche Wartesemester. Gerade einen Medizinstudienplatz zu bekommen in Deutschland, das ist nicht leicht. Deshalb versuchen es viele Studenten bei ausländischen Universitäten und holen sich dabei auch oft Hilfe von privaten Vermittlungsunternehmen gegen Honorar. Doch was passiert, wenn die Bewerberin oder der Bewerber den vermittelten Platz gar nicht annimmt? Muss er oder sie dann trotzdem zahlen? Darüber hat der Bundesgerichtshof nun entschieden, am konkreten Fall des Vermittlungsunternehmens StudiMed. Ekzona Hüseni berichtet.
StudiMed vermittelt den Studienbewerbern einen Studienplatz gegen ein Erfolgshonorar. Der Vermittlungsvertrag beinhalte unterschiedliche Leistungen, erzählt Hendrik Loll, Geschäftsführer von StudiMed.
Da sitzen wir dann mit den angehenden Studierenden und den Eltern zusammen und finden gemeinsam heraus, wo der Wunschstudienort wirklich ist und welcher Weg dorthin der beste ist. Sobald wir das geklärt haben, kümmern wir uns um den gesamten Bewerbungsprozess. Da optimieren wir die ganzen Unterlagen, sorgen dafür, dass alles richtig beglaubigt, nostrifiziert, übersetzt und mit den nötigen Apostillen versehen wird.
StudiMed unterstützt die Bewerber unter anderem auch bei der Vorbereitung auf notwendige Aufnahmetests, bei der Wohnungssuche und Behördengängen vor Ort. Für all diese Leistungen berechnet StudiMed ein Erfolgshonorar, das regelmäßig zwischen 8.000 und 15.000 Euro liegt. Aber wann genau darf ein solches Erfolgshonorar verlangt werden? Um diese Frage ging es am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der Hintergrund? Ein deutscher Bewerber hatte StudiMed beauftragt, ihm einen Studienplatz zu vermitteln. Ein paar Wochen später nahm er wieder Abstand vom Vermittlungsvertrag, denn er hatte auch auf eigene Faust einen Studienplatz gesucht und bekommen, in der Slowakei. Aber auch StudiMed hatte zwischenzeitlich einen Studienplatz für den Bewerber gefunden, und zwar an der Bosnischen Universität in Mostar. StudiMed teilte dem Bewerber mit, da er eine Zusage für einen Studienplatz erhalten habe, müsse er das Erfolgshonorar in Höhe von 11.000 Euro bezahlen. So sei es in einer Klausel des Vermittlungsvertrags geregelt. Dieses Modell würden die Kunden von StudiMed schätzen, sagt Geschäftsführer Loll.
Denn es bedeutet, dass wir zunächst komplett in Vorleistung für ihn gehen. Der Kunde zahlt also nur und erst dann, wenn er seinen Wunschstudienplatz auch wirklich erhalten hat.
Das finanzielle Risiko, dass ein Bewerber den vermittelten Studienplatz doch nicht annimmt, will StudiMed aber nicht tragen.
Die Entscheidung, ob der Studienplatz angenommen wird oder nicht, liegt dann allein beim Studenten. Das ist vergleichbar mit einer Pizzalieferung. Auch wenn man sie nicht isst, muss man sie trotzdem bezahlen.
Der Pizza-Vergleich und die anderen Argumente von StudiMed haben den BGH nicht überzeugt. Der BGH hat entschieden, die Vertragsklausel ist unwirksam. Sie benachteiligt den Studienbewerber in unangemessener Weise. Der BGH sagt, der Studienbewerber muss die Vermittlungsgebühr nur bezahlen, wenn er den Studienplatz auch tatsächlich annimmt. Die Situation sei vergleichbar mit der eines Immobilienmaklers. Auch da bekomme der Makler nur dann eine Provision, wenn der Hauskauf wirklich zustande komme, so Thomas Koch, Vorsitzender des ersten Zivilsenats.
Mit diesem Grundgedanken des Maklerrechts ist die Verpflichtung zur Zahlung der Erfolgsvergütung bereits mit der Zusage des Studienplatzes durch die Universität unvereinbar. Durch die sich der Bewerber zudem auch zur Annahme des Studienplatzes gedrängt sehen kann, wenn er eine hohe Jahresgebühr zahlen muss.
Mit dem Urteil ist klar, der Studienbewerber muss das Erfolgshonorar nicht an StudiMed zahlen. Das Unternehmen muss seine Vertragsklauseln anpassen. Da viele solcher Vermittlungsagenturen mit ähnlichen Klauseln arbeiten, werden auch sie diese nun ändern müssen.
Wer einen vermittelten Uniplatz nicht annimmt, muss auch nicht bezahlen, so der Bundesgerichtshof. Pfingsten steht vor der Tür und für viele Pfingstferien oder ein kurzer Trip über das lange Wochenende. Zum Beispiel nach Italien über die Brenner-Autobahn. Dann wird die Reise wahrscheinlich beschwerlich, denn dort droht eine massive Staufalle. Seit einigen Monaten wird in Österreich entlang der Strecke eine neue Brücke gebaut. Die alte Lueck-Brücke, die muss abgerissen werden. Aber momentan läuft der Verkehr noch über das Bauwerk mit erheblichen Einschränkungen und ganz schön durcheinander. Die Lkw, die dürfen nämlich gar nicht da fahren, wo sie eigentlich langfahren würden.
Pfingsten ist für uns natürlich eines der stärksten Reisewochenenden.
Mit Patrick Bickel unterwegs, ein bisschen wirkt er besorgt, der Verkehrsmanager der ASFINAG, der österreichischen Autobahngesellschaft. Bickel soll dafür sorgen, dass auf der Brenner-Autobahn der Verkehr fließt. Das große Problem, liegt direkt unter uns die Luik-Brücke, über die etwa 15.000 Fahrzeuge pro Tag rollen. Sie ist baufällig und muss ersetzt werden bei laufendem Verkehr.
Natürlich ist es ein Projekt, was sich von uns niemand vorstellen hat können.
Aber es muss sein. Wie baufällig die Brücke nämlich ist, zeigt der Blick in die Brücke hinein. Thomas Gabel ist Bauingenieur und nimmt uns mit in das Innere der Luik-Brücke. Hier bröckelt der Beton, der Stahl rostet. Das Urteil des Ingenieurs vernichtend.
Man sieht da Korrosion. Wo Korrosion durch Querschnittsschwächungen sind Tragfähigkeitsverluste. Wenn da irgendwer behauptet, wir haben nur die volle Tragfähigkeit, dann ist das eine mutige Aussage.
Damit trotz eingeschränkter Tragfähigkeit die Luik-Brücke weiterhin befahren werden kann, wird sie von Stahlträgern provisorisch gestützt. Die Wirkung dieser Konstruktion wird zudem durch eingebaute Sensoren überwacht, die ihre Messdaten an das Handy von Thomas Gabel funken.
Das ist eine der Maßnahmen, ohne die hätten wir die Brücke schon längst sperren müssen.
Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung der Brücke: das Gewicht des Brennerverkehrs muss reduziert werden. Nachts ist deswegen nur eine Spur pro Fahrtrichtung geöffnet. Tagsüber würde das aber den Verkehr am Brenner zusammenbrechen lassen. Deswegen ein Trick. LKWs und PKWs tauschen ihre Fahrspuren. Der Schwerverkehr wird von der rechten auf die linke innere Spur über die Brücke umgeleitet. Das Gewicht von LKWs und Bussen liegt damit mittig über den Brückenpfeilern, nicht mehr am Rand der Fahrbahn. Damit auch wirklich alle LKWs von der rechten auf die linke Spur wechseln, ist kurz vor der Brücke unter dem Asphalt der rechten Spur eine Alarmwaage installiert. Die Polizei zieht alle Falschfahrer raus. Strafe 90 Euro. Auf der Brücke selbst ein ungewohntes Bild. Die LKWs links, die PKWs rechts, aber alle immer in Bewegung, zumindest an diesem Tag.
Was wir fast täglich erleben ohne Stau, zum Glück. Wir haben momentan eine Frequenz von 1500 Fahrzeugen die Stunde. Also man spürt es nicht.
Ein Bericht von Rüdiger Kronthaler.
Die ARD-Infonacht.
Und die hören Sie um 1.45 Uhr am Freitag, 6. Juni 2025. Und wir schauen quasi auf der Zeitleiste, bleiben wir auf einer Linie runter in den Süden nach Südafrika. Dort haben Forscher nämlich anhand einer neuen Studie nachgewiesen, dass die Wilderei von Nashörnern durch das sogenannte Dehorning, also das vorsorgliche Enthornen der Tiere, massiv eingedämmt werden kann. Durch harte Strafen und mehr Polizei lassen sich Wilderer nämlich kaum abschrecken, aber durch das Dehorning. Stefan Überwach berichtet.
Zuerst wird das gewaltige Tier betäubt, dann sein Horn mit einer Säge entfernt. Die Prozedur geht vergleichsweise schnell, ist für die Rhinozerosse weitgehend schmerzfrei und kann das Risiko der Wilderei ganz offensichtlich spürbar reduzieren. In ihrer Studie weisen die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität nach, dass in 11 Reservaten rund um den weltberühmten Krüger Nationalpark zwischen 2017 und 2023 die Zahl der Fälle um 3/4 zurückgegangen ist, nachdem den vom Aussterben bedrohten Tieren die Hörner gestutzt wurden.
Wenn man dann den Horn wegnimmt, dann ist es nicht mehr so viel wert, das zu machen,
sagt der Südafrikaner Markus Hofmeier. Er ist Direktor des Rhino Recovery Fund, einer Initiative zum Schutz der Nashörner weltweit, und hat an der Studie mitgearbeitet. Die Enthornung macht die Tiere also für Wilderer uninteressant, denn denen geht es nur ums Geld und das Geschäft ist lukrativ. Auf den internationalen Schwarzmärkten werden für Hörner und Hornprodukte Höchstpreise gezahlt. In der traditionellen asiatischen Medizin gelten sie als Wundermittel. Dabei bestehen sie wie menschliche Fingernägel und Haare nur aus Keratin. Trotzdem bringt ein Kilo rund 20.000 Euro. Damit ist das Horn im illegalen Handel der teuerste falsche Rohstoff, sagt die südafrikanische Naturschützerin Jessica Babic.
Their horn is the most valuable false commodity on the black market trade.
Nach wie vor werden in Südafrika viele Nashörner von Wilderern getötet. Allein im vergangenen Jahr waren es 420. Dabei geben Parkbetreiber und private Züchter viel Geld aus, um ihre Tiere zu schützen. Für Wildhüter, Spürhunde, Luftüberwachung oder Lügendetektoren, mit deren Hilfe verhindert werden soll, dass sich Mitarbeiter von kriminellen Syndikaten kaufen lassen. Das Enthornen hat sich da als deutlich effektiver und sehr viel billiger herausgestellt, heißt es in der Studie. Ein Allheilmittel ist die Methode nach Einschätzung der Wissenschaftler allerdings nicht. Denn die Hörner wachsen schnell wieder nach und Wilderer können auch kurze Stümpfe noch zu Geld machen. Und noch ist nicht ausreichend wissenschaftlich erforscht, ob und wenn ja, wie die Entfernung der Hörner das Sozialverhalten der Tiere beeinflusst. Aber die Vorteile des Enthornens überwiegen, glaubt Markus Hofmeier vom Rhino Recovery Fund.
Das ist auf den Punkt gekommen, wo es besser ist, ein lebendes Nashorn zu haben mit einem Horn stumpf, als ein totes Nashorn mit keinem Horn.
Die Wissenschaftler der Nelson Mandela Universität sind davon überzeugt, dass sich einiges ändern muss, um den Schutz der Rhinos weiter zu verbessern. Regierung und Parkbetreiber sollten ihre Strategien im Kampf gegen die Wildtierkriminalität daher grundsätzlich überdenken.
Aus Südafrika war das Stefan Überbach. Gestern war ARD-Nachrichtentag. Wir haben informiert, wie wir arbeiten, woher wir unsere Informationen bekommen und haben auch Ihre Fragen beantwortet, zum Beispiel die hier.
Der ARD-Nachrichtentag. Wir beantworten Ihre Fragen.
Warum wird gerade bei Sportreportagen oft zu sehr provokante Fragen gestellt? Ein einfaches Beispiel, warum ein Trainer nach dem Spiel gefragt wird oder ein Spieler, warum sie nicht gewonnen haben oder was da los war. Und wenn das Team halt schlecht gespielt hat, braucht man, finde ich, nicht fragen, warum man verloren hat. Dann ist das meist eine klare Sache. Und zum Beispiel diese Frage ist dann einfach nur Provokation, weil nach einer Niederlage die Laune natürlich nicht besonders gut ist.
Hallo, mein Name ist Martin Roschitz und ich arbeite als Moderator und Autor in der NDR Sportredaktion und mache auch selbst seit vielen Jahren Interviews mit Sportgrößen, zum Beispiel bei großen Fußballturnieren und Olympischen Spielen. Ja, mir ist es schon oft passiert, dass meine Fragen von Sportlerinnen und Sportlern als zu kritisch empfunden wurden. Ich verstehe das auch, weil sie ja unmittelbar nach Spielen oder Wettkämpfen noch sehr emotional reagieren, sei es aus Freude oder auch aus Enttäuschung. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht wichtig, die Fragen eben nicht nur auf das Ergebnis auszurichten. Kritische Reporterfragen, die helfen dabei, Prozesse im Sport, Strukturen und am Ende auch die Menschen besser zu verstehen. Kritische Fragen können dazu beitragen, Missstände zu benennen oder im besten Fall sogar zu entlarven. Ich spreche von Doping, Korruption, auch von fragwürdigen Machtstrukturen wie bei der FIFA, dem Weltfußballverband. Das sind alles Dinge, die in früheren Jahrzehnten wenig oder gar keinen Raum hatten in der Sportberichterstattung. Ich bin eigentlich sehr, sehr froh darüber, dass sich das inzwischen deutlich geändert hat. Und ich nehme als Sportjournalist für den NDR und die ARD dann auch gerne in Kauf, wenn ich vom einen oder anderen Funktionär oder Sportler vielleicht mal schief angeguckt werde, weil die oder der sich gerade eine andere Frage oder eine andere Form der Berichterstattung gewünscht hätte.
Die Antwort von Martin Roschitz zum ARD-Nachrichtentag.
Kultur.
Ja, ich hoffe, Sie wissen, auf uns, auf den Öffentlich-Rechtlichen, können Sie sich verlassen. Unabhängig berichten wir, wahrheitsgetreu. Da passt die folgende Geschichte aus Österreich ganz gut, allerdings eher in die Rubrik Ups, was ist denn da passiert? Einer Reporterin der österreichischen Tageszeitung Kurier wird nämlich vorgeworfen, ein Interview mit Clint Eastwood anlässlich seines 95. Geburtstages gefälscht zu haben. Der Kurier hat sich daraufhin sofort von der freien Mitarbeiterin getrennt, aber so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, ist es dann wohl doch nicht, berichtet Wolfgang Fichtel aus Wien.
Happy Birthday, Clint Eastwood. 95 ist er geworden, vor kurzem der alte Hollywood-Haudegen. Und immer noch fit, auch im Kopf, da legt er Wert drauf. Und wunderte sich deshalb sehr öffentlich, warum plötzlich ein Interview von ihm zum 95. gedruckt wurde. In einer vielleicht in Wien weltberühmten Tageszeitung namens Kurier, die aber in Hollywood keiner kennt und von der vor allem Clint Eastwood noch nie was gehört hat. Noch dazu, wo er doch in den letzten Wochen überhaupt niemandem ein Interview gegeben hat. Große Aufregung also. Wer war das? Da zeigten alle mit dem Finger auf Elisabeth Cereda, altgediente Hollywood-Reporterin mit Bauchladen. So heißt das, wenn freie Journalistinnen für mehrere Medien arbeiten. Cereda zum Beispiel auch für den öffentlich-rechtlichen ORF und eben seit Jahren für den Kurier, ein sehr seriöses Blatt. Dass die Zusammenarbeit mit Cereda erstmal aufgeschreckt beendet hat. Wie gut, dass der seriöse ORF Cereda endlich aufgetrieben hat fürs Frühstücksfernsehen.
Clint Eastwood hat bestritten, dem Kurier ein Interview gegeben zu haben und gesagt, dass er dieses Medium gar nicht kennt. Das stimmt.
Auch Frau Serida legt Wert darauf, seriös zu arbeiten. Sie ist Mitglied der ehrwürdigen Hollywood Foreign Press. Das ist der Verein der Auslandspresse dort. Und natürlich schicken die Produzenten ihre Stars dahin, wenn ihre Filme vor dem Kinostart in Europa stehen.
Er kennt den Kurier nicht. Er hat nicht dem Kurier, sondern der Hollywood Foreign Press über die Jahre sehr, sehr viele Interviews gegeben.
14 Mal schon habe sie Clint Eastwood getroffen und gesprochen, sagt Elisabeth Zerida.
Tatsache ist, all diese Interviews habe ich gemacht, war dabei.
Around Table heißt das. Rudelgespräche, die alle, die auserwählt sind, dabei sein zu dürfen, dann beliebig verwerten dürfen.
Zu Anlässen wie große Geburtstage, Jubiläen und ähnliche Tribute schreibt man meistens ein Best-of. Ich habe die Zitate aus mehreren meiner Interviews genommen, um Eastwood und sein Leben zum Anlass seines 95. Geburtstags zu feiern.
Best-of ist schon okay. Erkennbar muss es halt sein. Ja genau, das stimmt, sagt auch Elisabeth Zerida.
Ich möchte dazu aber sagen, dass weder ich noch der Kurier jemals dieses Interview als exklusiv oder als neues Interview verkauft haben.
Da gehen die Meinungen noch etwas auseinander. Der Kurier, der auch um seinen guten Ruf fürchtet, lässt inzwischen kryptisch wissen, Zitat, das Interview war offensichtlich weder frei erfunden noch gefälscht.
Standpunkte.
Nach dem Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump gibt es erste Reaktionen auf die Zusammenkunft im Weißen Haus. Die Kölnische Rundschau schreibt: Test bestanden.
Unter Donald Trump ist das Oval Office zum gefürchteten Ort für ausländische Staatsleute geworden. Friedrich Merz hat die Bühne des Trumpschen Stegreiftheaters unbeschadet verlassen. Dabei hat der Bundeskanzler drei Dinge richtig gemacht. Er hat im Vorfeld signalisiert, dass er nicht als Bittsteller nach Washington kommt, sondern deutsche und europäische Interessen fest vertreten wird. Er hat den richtigen, wenn angemessen auch lockeren Ton gefunden, um das von Trump empfundene Gefühl unausgesetzter Großartigkeit zu pflegen, ohne unterwürfig zu erscheinen. Und er hat sich nicht provozieren lassen.
Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg beschäftigt sich damit, dass Trump den blutigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine als einen Wettkampf bezeichnete, bei dem sich zwei Jungs raufen.
Dass dieses Raufen Woche für Woche über 5000 Menschenleben kostet, sagte Trump auch. Und dabei hätte es Merz belassen sollen bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Denn die Belehrungen des Kanzlers, dass ausschließlich Russland Zivilisten morde, während die Ukraine auf militärische Ziele schieße, diese Bemerkung war nicht nur inhaltlich wackelig, sie brachte Trump in Aufbietung der für ihn höchsten Form an Höflichkeit dazu, sofort vom Thema abzulenken.
Themenwechsel. Die NATO hat angesichts der Drohgebärden aus Russland das größte Aufrüstungsprogramm seit den Zeiten des Kalten Krieges beschlossen. Für Deutschland bedeutet es nach Angaben von Verteidigungsminister Pistorius, dass die Bundeswehr bis zu 60.000 zusätzliche Soldaten brauchen wird. Möglicherweise gehe dies nur damit, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Unsere Gastautorin ist heute Ronja Brier, die stellvertretende Chefredakteurin des Portals Watson. Sie betont, es gehe um Abschreckung und Verteidigung.
Vielleicht stimmt es, dass wir als Europa jetzt unsere Hausaufgaben machen müssen. Dass wir dafür sorgen müssen, dass wir als NATO von Russland weiterhin ernst genommen werden. Aber ich finde auch, die Frage darf nicht nur lauten, wie verteidigen wir uns? Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was bleibt uns noch von der Zukunft, die wir verteidigen wollen? Es sollen jetzt Milliarden in Aufrüstung fließen, während viele, vor allem junge Menschen, unter Inflation, hohen Mieten und Klimakrise leiden. Wir dürfen nicht vergessen, auch in Bildung, nachhaltige Zukunftskonzepte und gesellschaftlichen Zusammenhalt zu investieren. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, wir dürfen nicht nur von Panzern reden, sondern müssen die Diskussion dann auch wieder auf die Perspektiven lenken.
Meint Ronja Brier vom Portal Watson. Jeder Euro in die NATO sei sinnvoll investiert, argumentiert Klaus Remme, Deutschlandfunk-Korrespondent im Studio Brüssel.
Wer wollte den Sinn und die Notwendigkeit bestreiten, Straßen und Brücken auch für militärische Mobilität zu modernisieren? Es kostet, was es kostet, sagte ein von der Schuldenbremse befreiter Boris Pistorius. Längst nicht alle europäischen Amtskollegen des Bundesverteidigungsministers können angesichts von Milliardenlöchern im Haushalt so gelassen auftreten. Doch so kurz vor dem Gipfel in Den Haag wagt niemand öffentlichen Widerspruch. Ein harmonischer NATO-Gipfel ist darüber hinaus aber auch aus anderen Gründen gefährdet. Donald Trump bleibt eine unkalkulierbare Größe. Zweifel an der amerikanischen Bündnistreue hat er sich selbst zuzuschreiben.
So die Meinung von Klaus Remme im Deutschlandfunk. Aus Sicht der Frankfurter Rundschau will der Nordatlantikpakt mit seinem Programm nicht nur Putin abschrecken, sondern auch die USA im Bündnis halten und die Souveränität Europas vergrößern.
Doch ob das Bündnis dieses ehrgeizige Ziel auch erreicht, hängt davon ab, ob die Mitglieder den nötigen politischen Willen entwickeln, ihre Gesellschaften wehrwillig sind und die Industrie leistungsfähig ist. Sonst bleibt das 5%-Ziel des Bündnisses von 2025 genauso unerreicht wie das 2%-Ziel aus dem Jahr 2014. Dann dürfte Putin nicht beeindruckt sein und Trump sich von NATO und europäischen Partnern wohl abwenden.
Und das waren unsere Standpunkte heute zusammengestellt von Ulrike Ufer. 4 Stunden noch ARD-Infonacht haben wir für Sie im Angebot. Das alles für Ihre Gebühren. Gleich nach den Nachrichten widmen wir uns noch einmal dem Besuch von Kanzler Merz im Oval Office bei Donald Trump. Der ist ja richtig gut verlaufen. Und dazu schaltet meine Kollegin Maya Weber gleich live zu unserem ARD-Korrespondenten Ralf Borchardt nach Washington. Der hat dann nochmal aktuelle Entwicklungen zu dem Besuch. Und Maya Weber begleitet sie dann auch noch weiter bis 6 Uhr hier in der Infonacht. Ich sag Tschüss und bis bald.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thomas Haag. Guten Morgen. Nach seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus in Washington hat Bundeskanzler Merz ein positives Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament gelegt für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche. Außerdem habe US-Präsident Trump seine Einladung nach Deutschland angenommen. Nina Barth.
Das Treffen im Weißen Haus verlief in freundlicher Atmosphäre. Merz appellierte an Trump, Wege zu suchen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Merz nannte Trump in dem Zusammenhang die Schlüsselfigur. Trump machte keine Zusagen, schloss aber weitere US-Sanktionen gegen Russland nicht aus. Strittige Themen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU oder die Zukunft der NATO kamen, zumindest im Beisein der Presse, nicht zur Sprache.
Die EU hat Handelsvorteile für die Ukraine auslaufen lassen, mit denen das Land 3 Jahre lang unterstützt wurde. Um Mitternacht sind nach Angaben der EU-Kommission Übergangsregelungen in Kraft getreten, die andauern sollen, bis Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen abgeschlossen sind. Die EU hatte rund 100 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022 ukrainische Waren von Zöllen befreit. Seit Mitternacht gelten wieder Zollkontingente für Erzeugnisse aus der Ukraine. Nach dem kompletten Abriss der Brücke an der Wuhlheide in Oberschöneweide wird heute der Autoverkehr an der gesperrten Kreuzung schrittweise wieder aufgenommen. Ab etwa 14 Uhr solle zunächst die Verbindungsachse zwischen Treskow-Allee und Edisonstraße jeweils einspurig zur Verfügung stehen. Das teilte die Verkehrsverwaltung mit. Svetlana Oheim.
Ab morgen Mittag werden auch die äußeren Fahrbahnen zwischen Rummelsburger Straße und der Straße an der Wuhlheide freigegeben. Das Linksabbiegen von der Rummelsburger Straße in die Treskow-Allee geht aber erstmal noch nicht. Schon seit einer Woche können Straßenbahnen sowie Feuerwehr, Polizei, Radfahrer und Fußgänger wieder durch den Bereich. Die Baustelle soll spätestens bis zum 27. Juni komplett geräumt sein. Ob die Brücke neu gebaut wird, entscheidet sich im Herbst.
Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations League das Halbfinale am Abend in Stuttgart gegen Frankreich mit 5:4 gewonnen. Damit trifft Spanien am Sonntag im Endspiel in München auf Portugal und Deutschland spielt gegen Frankreich um Platz 3. In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die Tabellenspitze erfolgreich